Heute bei «Apropos» die Wahlen in Russland. Der Wladimir Putin will sich in den nächsten Tagen zum fünften Mal zum russischen Präsidenten wählen. Ernsthafte Gegnerinnen und Gegner gibt es keine. Oder keine mehr.
Die russische Wahlkommission hat den Oppositionspolitiker Boris Nadeschdin von der Kandidatur bei den kommenden Präsidentschaftswahlen ausgeschlossen.
Der wichtigste russische Kreml-Gegner Alexei Nawalny ist tot.
Boris Nadeschdin, die Hoffnung der Opposition, wird von der Wahlbehörde nicht als Kandidat zugelassen.
Wer dem Putin nicht passt, der wird nicht zu den Wahlen zugelassen oder gerade eingesperrt. So etwas wie eine echte Opposition gibt es in Russland fast nicht mehr. Der Sieg von Putin ist jetzt schon völlig klar. Warum macht er denn das überhaupt? Wie fest sind die Wahlen manipuliert? Wie fest haben die Leute einfach resigniert? Und was ist von der Protestaktion von der Julia Nawalny zu halten, der Witwe vom verstorbenen Alexei Nawalny?
Вы можете написать на нем крупно. Навальный.
Das alles fragen wir heute Klara Lipowski. Sie arbeitet beim Auslandteil vom Tagesanzeiger und ist unsere Russland-Expertin. Sie ist mit uns zugeschaltet zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Clara.
Grüß dich, Philipp.
Clara, in den nächsten Tagen will sich der Wladimir Putin zum fünften Mal als Präsident wieder wählen. In einem anderen Land würde man vor so Wahlen fragen, wer die Herausforderer sind, die gegen ihn antreten. In Russland muss man fragen, wer sind die Herausforderer, die nicht gegen ihn antreten dürfen.
Ja, das ist eine berechtigte Frage und da würde ich gleich zu Beginn mal einwerfen, dass diese Wahlen ja eigentlich eher in Anführungszeichen zu verstehen sind. Also sie sind nicht fair, sie laufen auch nicht frei ab und eine echte Wahl, Auswahl haben die Menschen ja nicht. Ich würde deswegen vielleicht von der Putin-Wahl sprechen. Ich habe auch den Ausdruck autoritäres Plebiszit gehört. Genau, wir wissen in jedem Fall, was am Ende rauskommt. Aber zu deiner Frage, da sind natürlich die Personen, die im Gefängnis sitzen, die jetzt nicht gegen ihn antreten können, Oppositionspolitiker, die Putin eigentlich herausfordern wollen würden. Oder natürlich die, die ins Ausland geflüchtet sind. Aber ich denke da jetzt auch zum Beispiel an Jekaterina Donsova, die Lokalpolitikerin und Journalistin aus dem Raum Moskau, die schon in dem Wahlkampf oder in dem Rennen um die Registrierung zur Wahl schon ausgeschieden ist oder eher aus dem Rennen genommen wurde. Und genauso denke ich da jetzt zum Beispiel auch an Boris Nadeschdin, der noch mehr Aufregung ausgelöst hat als Jekaterina Donsova. Und eine auch gar nicht so leicht zu durchschauende Person in diesem politischen Betrieb ist. Auf jeden Fall aber wurde er eben auch von der offiziellen Registrierung zur Wahl ausgeschlossen. Ja, Alexej Nawalny kann man natürlich hier auch erwähnen, aber der war sowieso nicht als Gegner sozusagen im Rennen, weil der natürlich verurteilt war und er war eben schon vorab auch als Gegenkandidat nicht mehr im Raum gestanden, weil er ja auch so gesehen vorbestraft war und dann hätte gar nicht mehr antreten dürfen.
Komm, wir bleiben kurz beim Boris Nadeschdin. Wer ist er und warum darf er jetzt nicht antreten?
Also Nadeschdin ist 60 Jahre alt und seit den 1990ern schon politisch aktiv und der gehört eigentlich zur, ich sag mal, alten Garde der Liberalen in Russland und er arbeitete auch eng mit dem oppositionellen Boris Nemtsov zusammen, dem Oppositionspolitiker, der 2015 in der Nähe des Kreml erschossen wurde. Bei Nadeschdin selber war aber jetzt nie so ganz klar, ob seine Kandidatur nicht vom Kreml gesteuert wurde. Nadeschdin hat sich zwar immer gegen die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine ausgesprochen, aber relativ vorsichtig.
I think that President Putin has made a fatal mistake, as you have already said, starting the special military operation. We use this term in Russia, because I have to in Russian law.
Und er ist auch im Staatspropagandafernsehen aufgetreten und hat sich davon offenbar eine hohe Reichweite versprochen, was ja auch stimmt. Aber bei ihm schwang halt immer der Vorwurf mit, dass er sich vom Kreml instrumentalisieren lässt als Scheingegenkandidat. Weil eben wirklich allen, das muss man so sagen, klar war, dass er Putin nicht gefährlich werden kann. Also beziehungsweise sein Kandidaturversuch könnte eben vom Kreml lanciert worden sein, um zu testen, dass finde ich auch eine wichtige Überlegung, wie so ein Liberaler in der Bevölkerung ankommt und wie viel Zulauf er generiert. Und bei ihm war eben erstaunlich, dass sich tausende Menschen für ihn in Russland ausgesprochen haben. Und das hat sich dann eben in diesen langen Schlangen gezeigt vor den Wahlbüros. Da hast du vielleicht die Bilder noch vor Augen. Mhm. Da standen die Menschen teils bei minus 40 Grad in langen Reihen eben für ihn an, um die Unterschriften für ihn abzugeben. Und das war schon in Russland was Besonderes und hat auch unter Exilrussinnen zum Beispiel für einen gewissen Optimismus gesorgt. Denn die Unterschriften abzugeben ist für die Menschen in Russland riskant. Sie machen damit deutlich, dass sie gegen den Krieg in der Ukraine sind und dass sie Putin nicht mehr wollen. Und sie geben aber gleichzeitig ihren Namen her, ihre Daten her. Und die, das kann man eigentlich ziemlich sicher sagen, landen dann eben beim Geheimdienst. Insofern war die Erscheinung von Boris Nadjestin eigentlich ziemlich interessant. An dem ganzen Wahlverfahren wurde er dann von der Wahlkommission aus dem Rennen ausgeschlossen, weil er angeblich nicht die nötigen Unterschriften gesammelt habe. Und er hat aber nach eigenen Angaben 200.000 zusammenbekommen und hat dann die erforderlichen 105.000 auch eingereicht.
За моей спиной сотни тысяч граждан России, которые поставили за меня подпись. Сотни тысяч. Мы собрали намного больше подписей, чем принесли сюда.
Aber die Wahlkommission hat das eben abgeschmettert und gemeint, dass 9.000 Unterschriften angeblich ungültig seien.
Betonung auf angeblich. Als Außenstehende sind russische Wahlen ziemlich verwirrend. Was braucht es jetzt eigentlich, dass man mitmachen kann?
Die KandidatInnen, die können dann im Grunde einige Schritte durchlaufen, um sich aufzustellen. Also sie müssen von der Wahlkommission bestätigt werden. Und dann, wie gesagt, müssen sie eine gewisse Anzahl von Unterschriften zusammenbekommen. Und die müssen aus dem ganzen Land kommen, aus den Regionen eben auch. Die dürfen jetzt nicht, wenn wir sagen, wir wie bei Nadjestin, der 105.000 Unterschriften haben sollte, die dürfen nicht nur aus Moskau und St. Petersburg stammen zum Beispiel. Genau, und dann gibt es eben verschiedene Schritte, die die Wahlkommission dann eben vorsieht, bis dann ein Kandidat, eine Kandidatin zugelassen wird.
Also man kann, glaube ich, sagen, am Schluss tritt nur an, wer vom Kreml genehmigt worden ist.
Genau, der Kreml kann das sehr genau kontrollieren.
Okay, wer tritt denn jetzt tatsächlich gegen Putin an?
Also man muss sagen, gegen Putin tritt eigentlich niemand so richtig an. Es gibt zwar andere Kandidaten, aber das muss man ehrlicherweise sagen, ist eigentlich eher eine Farce. Es gibt den Kommunisten Nikolai Charitonow, dann gibt es noch Leonid Slutsky. Das ist der Vorsitzende der Nationalistischen Liberaldemokratischen Partei, ein bisschen kompliziertes Wort. Und dann noch den dritten im Bunde der Gegenkandidaten, das ist Wladislav Davankov, der ist von der Partei Neues Volk. Man kann aber sagen, alle drei nehmen ihre eigene Kandidatur selber nicht mal ernst.
Das heißt, dass der Putin gegen die gönnt, das ist ziemlich sicher.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, sie dienen ihm als Scheinkonkurrenz und mit ihnen kann der Kreml eben den Eindruck erwecken, dass es eine Auswahl von KandidatInnen gibt in Russland. Aber diese drei Personen, die ich genannt habe, die haben sich eben auch schon in einer Weise geäußert, die eigentlich keinen Zweifel daran lassen, dass es sich eigentlich hier nur um Show handelt. Also vielleicht als Beispiel der kommunistische Gegenkandidat, in Anführungszeichen, der hat einem Reporter auf die Frage, ob er denn gewinnen könne, geantwortet, gewinnen oder nicht gewinnen, in solchen Kategorien denke er gar nicht. Und dann gab es auch noch einen von dem Kandidaten von Neues Volk, der hatte bei der gleichen Frage nur gelacht und gemeint, das hängt davon ab, was sie unter Sieg verstehen.
Wie viele Russinnen und Russen können überhaupt wählen und wie laufen jetzt die Wahlen genau ab?
Also rund 112 Millionen Wahlberechtigte gibt es und dann noch weitere 1,9 Millionen Menschen im Ausland, die auch wählen dürfen. Und ich habe auch noch Zahlen gelesen zu den Menschen, die jetzt nach russischem Recht in den völkerrechtswidrig annektierten Gebieten auch wählen dürfen. Das sind angeblich 4,6 Millionen Menschen.
Und wie läuft es jetzt genau ab? Wie gibt es ein Wahllokal oder wird elektronisch abgestimmt? Wie geht das genau?
Ja, genau, dazu vielleicht drei Aspekte. Also es wird über drei Tage gewählt, was eben auch schon mal interessant ist, weil das die Wahl natürlich anfälliger macht für Fälschungen. Dann wird digital abgestimmt und hier ist dann eben auch die Angriffsfläche groß für Betrug. Und es wird in den erwähnten ukrainischen Gebieten, die Russland eben völkerrechtswidrig annektiert hat, auch abgestimmt. Da gibt es dann auch Wahllokale, in denen man dann in solchen kleinen Kabinen verschwindet, die Stimme abgibt und dann den Zettel auch einwirft. Was ich aber noch sagen wollte zu den ukrainischen Gebieten, das ist so ein bisschen bizarr, weil dort mehr WählerInnen registriert sind, was ich jetzt gehört habe, als eigentlich Menschen leben.
Okay.
Also laut der Wahlkommission sollen eben dort 4,6 Millionen Wahlberechtigte sein. Es gibt aber dort eigentlich nur 3,3 Millionen Menschen.
Das ist schon mal ein recht starkes Indiz darauf, dass da ein bisschen beschissen wird. Gibt es noch andere Zeichen, wo genau betrogen wird und wie?
Also was wir von vorherigen Wahlen kennen, ist, dass zum Beispiel doppelt oder mehrfach abgestimmt wird, dass Wahlzettel verschwinden. Das wird jetzt eigentlich auch wieder erwartet, dass WahlbeobachterInnen auch nicht zugelassen werden oder dass sie bei ihrer Arbeit behindert werden, zum Beispiel von Golos, einer russischen Organisation. Und all diese Vorkommnisse, ja, davon geht man eigentlich aus, dass sie jetzt auch wieder auftreten werden.
Das weiß mir alles eigentlich. Warum ist denn in Putin trotzdem so wichtig, die Wahlen zu veranstalten?
Ja, gute Frage, weil er braucht es in dem Sinne eigentlich nicht. Aber ich denke, Putin will weiter einen Anschein von Demokratie wahren, um sich nicht offiziell vorwerfen lassen zu können, dass sein Land eigentlich in die Autokratie, in die Diktatur abgerutscht ist.
Macht er eigentlich auch Wahlkampf?
Schon. Also er hatte Wahlkampfauftritte im Land, er hält Reden, er lädt Leute in den Kreml ein. Und man sieht zum Beispiel auch, das lese ich von Moskau-KorrespondentInnen, dass es im Stadtbild auch Plakate gibt. Und die sind zum Beispiel also Wahlkampfplakate mit seinem Konterfei. Man sieht dann die Kampagne, den Kampagnetitel Russland Putin 2024. Und diese Bilder sind dann ganz oft den eigentlich so omnipräsenten Plakaten gewichen, wo jetzt sonst immer Aufrufe zu sehen waren, der Armee beizutreten.
Und gibt es denn Sachen, die er konkret verspricht, wenn ihn die Leute wieder wählen?
Das finde ich ganz interessant. Das war vor allem in seiner jüngsten Rede zur Lage der Nation zu beobachten, die man auch eigentlich als Wahlkampfrede interpretieren kann. Er sprach davon, viel mehr Sozialleistungen, besonders für Ältere, für Familien. Er kündigte ein neues nationales Unterstützungsprogramm an und ja, warf im Grunde so ein bisschen mit Geld um sich, ohne zu sagen, wo er das Geld eigentlich hernimmt. Und zum Beispiel versprach er auch, dass der Mindestlohn steigen solle und es mehr Geld für Staatsangestellte geben solle, was ich auch wiederum interessant fand, weil die ja im Grunde auch sehr dazu beitragen, seine Macht abzusichern. Aber er wurde eben nicht deutlich darin, woher das ganze Geld eigentlich kommen soll.
Redet er auch über den Ukraine-Krieg?
Ja, absolut. Also er versucht, die Menschen hinter sich zu versammeln und beschwört eben die Nation darauf ein, dass man gemeinsam diese Anstrengungen in der Ukraine leiste und dass die Mehrheit das ja auch befürwortet, das auf jeden Fall. Was eben auch interessant ist, weil mit dem vielen Geld, was ich jetzt angesprochen habe, was er versprochen hat, ist es auch eben so eine Sache, weil der Staatshaushalt ja sehr viel Geld im Moment für Rüstungsausgaben vorsieht. Und daran wird sich auch erstmal nichts ändern. Und da jetzt mit so viel Geldversprechungen zu kommen, ist natürlich auch ein bisschen riskant.
Kann man denn im Umkehrschluss die Wahlen trotz all ihrer Einschränkungen auch als Referendum über den Krieg lesen?
Ich finde das eine schwierige Frage. Ich glaube, wir können das Ergebnis dieser Wahl nicht ernsthaft heranziehen, um daraus eine echte Stimmung im Land abzuleiten oder Erkenntnisse über die Stimmung im Land abzuleiten. Dafür wird einfach viel zu viel manipuliert. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, die den Krieg ablehnen, der Abstimmung einfach fernbleiben. Hm. Man kann jetzt auch sagen, klar, eine niedrige Wahlbeteiligung, die kann auch eine Aussage sein über die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit einem System. Aber man sieht gleichzeitig auch, dass die russischen Behörden jetzt schon alles daran setzen, die Stimmabgabe so hoch wie möglich zu treiben. Also das ist auch ganz interessant, dass Menschen, die vom Staat abhängig sind, die werden ganz gesondert nochmal aufgerufen, zur Wahl zu gehen und Familienmitglieder oder FreundInnen zum Beispiel mitzunehmen. Und also dass Mitarbeitende von Behörden, Belegschaften von staatlichen Unternehmen, von Kreml-treuen Unternehmen. Und bei Medusa, bei dem russischen Exilmedium, habe ich gelesen, dass teilweise auch Mitglieder der Regierungspartei Geeintes Russland angehalten werden, mindestens 10 Leute mit zur Wahl zu bringen. Und Angestellte von Staatsunternehmen sollen mindestens 3 Menschen mitbringen. Man unternimmt also noch eine gewisse Anstrengung, um die Wahlbeteiligung hochzuhalten, um dann eben wahrscheinlich nachher sagen zu können, ja, die Menschen haben ja ihren Willen geäußert.
Was ein Zeichen dafür ist, dass Wladimir Putin doch noch wichtig ist, eben wie die Wahlen ausgehen. In diesem Zusammenhang müssen wir noch einmal über Alexej Nawalny reden, wo du ja schon ein sehr eindrückliches Abbau gemacht hast dazu. Das würde ich auch sehr gerne verlinken im Episodenbeschreib. Dass Nawalny so kurz vor der Wahl gestorben ist, wahrscheinlich hätte müssen sterben, zeigt ja auch ziemlich deutlich, wie fest Putin im Sattel sitzt, wenn ihm sogar das egal ist.
Ja, eben vor allem mit Hilfe von Repressionen gegenüber seinen Widersachern. Also auf jeden Fall zeigt der Tod, dass der Kreml die Kontrolle über sein Schicksal hatte.
Die Frau von Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, will den Kampf fortsetzen für ihren Mann.
And I will do my best to make his dream come true. The evil will fall and the beautiful future will come. Thank you.
Zuerst eine ganz banale Frage. Warum heißt sie anders als er?
Ja, das ist, weil die weiblichen Namensformen im Russischen auf A oder Aja enden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Namen nehme, Anna Politkovskaja, das war eine russische berühmte krimikritische Journalistin zum Beispiel, die hat auch dieses Aja am Ende. Ich weiß es nicht, ob du dich mit Philipp Loser vorstellst, aber dein Nachname wäre im weiblichen Russisch zum Beispiel Losera, wobei ausländische Namen auch oft einfach im Original bleiben. Aber mein Name wäre zum Beispiel Lipkovskaja.
Okay, gut, dass wir das mal geklärt haben. Julia Nawalnaja will eben den Kampf von ihrem verstorbenen Mann fortführen. Was plant sie denn jetzt ganz genau während den Wahlen?
Also sie ruft auf, auch im Namen von Nawalny selbst, am letzten Wahltag, am Sonntag um Punkt 12 Uhr in die Wahllokale zu gehen. Und zwar möglichst viele Menschen auf einmal.
Man muss auf einen участок в один день и в одно время, 17 марта в полдень. Что делать дальше? Выбирать вам.
Das hat den Zweck, dass die Wahllokale überlastet werden sollen. Und das Ganze ist überschrieben mit dem Titel Mittag gegen Putin. Und davon erhofft sie sich und eben ihre MitstreiterInnen, dass sie im Grunde legal und auf ungefährliche Weise ihren Protest ausdrücken können. Und Nawalnaja fordert außerdem für jeden Kandidaten außer Putin abzustimmen oder eine ungültige Stimme abzugeben, einfach um den Protest auszudrücken. Und sie sagt, eine Möglichkeit ist, ihr könnt auch einfach in großen Buchstaben Nawalny auf den Wahlzettel schreiben.
Hast du das Gefühl, dass sie und jetzt auch die Aktion irgendeinen längerfristigen Effekt wird haben in Russland?
Das ist abhängig davon, ob sie ihren eigenen, ich sage mal, Stil findet, sich als Oppositionsfigur aufzubauen oder eben ja, zu zeigen und in Erscheinung zu treten. Ich glaube aber, sie hat es ungleich schwerer als Nawalny, weil sie eben vom Ausland her operieren muss. Also sie kann nicht nach Russland zurück. Also sie kann natürlich schon, so wie Nawalny auch, aber sie würde dann sehr sicher ins Gefängnis kommen. Und man sieht aber gleichzeitig, dass eben die Exil-Oppositionsarbeit bisher eigentlich noch keiner Oppositionsfigur gut getan hat. Also eigentlich haben die Exil-Oppositionellen, von denen es ja durchaus viele gibt, aber die haben in Russland eigentlich kaum etwas zu sagen. Aber was ich trotzdem interessant fand, was ich gerne erwähnen würde, zum Beispiel der Exil-Oppositionelle Michail Khodorkovsky fordert jetzt zurzeit, die Wahl in Russland nicht anzuerkennen. Also Putin auch als Präsidenten nicht anzuerkennen. Und beispielsweise von den USA, von Seiten von der Schweiz oder Deutschlands, Frankreichs. Und er verspricht sich davon, dass das Putin schwächen könnte. Und ja, das fand ich einfach einen interessanten Gedanken, der finde ich noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Fraglich ist, ob Putin das in seiner Macht angreift. Aber Khodorkovsky macht eben den Einwand, dass sich zum Beispiel weitere Unternehmen aus dem Land zurückziehen könnten, weil ihnen das einfach unsicherer wird, wenn der Präsident Russlands nicht offiziell anerkannt ist. Dass aber auch zum Beispiel die Leute sich Fragen stellen würden, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine zum Beispiel, ob sie jetzt für einen rechtmäßigen Präsidenten kämpfen oder einen, der gar nicht anerkannt ist. Und Chodorkowski argumentiert, dass es dadurch für Putin noch schwieriger und teurer werden würde, diesen Krieg zu führen. Das fand ich eigentlich, ist ein bisschen untergegangen.
Ist aber auch sehr im Konjunktiv gesprochen. Was man sicher wissen ist, dass Wladimir Putin zum fünften Mal zum Präsident gewählt wird. Wie lange wird er nachher im Amt bleiben? Weiß man das schon?
Offiziell läuft die Amtszeit 6 Jahre und Putin hat sich aber im Grunde darüber hinaus schon seine Macht gesichert. Er könnte bis 2036 weiter regieren, weil er seine Amtszeiten hat annullieren lassen und die Verfassung hat umschreiben lassen für seine eigenen Zwecke. Und ja, das ist natürlich auch ein bisschen dann ab einem gewissen Punkt eine Altersfrage. Putin ist jetzt schon 71 und er ist schon 24 Jahre an der Macht. Die Frage ist, wie lange er es dann eigentlich noch selber machen kann, machen will, machen wird.
Das sind langsam Zar-Qualitäten.
Also auf jeden Fall ist Putin schon jetzt der am längsten amtierende Kreml-Chef seit Stalin. Ich glaube, für den Zarenvergleich bräuchte man noch ein paar Jahre mehr. Aber auf jeden Fall ist Putins Herrschaft schon jetzt enorm lang. Und man sieht das ja auch, die heutigen 20er, die heutigen Mit-20er in Russland, die kennen eigentlich gar keinen anderen Herrscher mehr als ihn.
Weiß man denn schon, was nach ihm kommt? Gibt es denn schon so etwas in der Kronprinz?
Also schwer zu sagen, weil Putin zumindest öffentlich sichtbar niemanden aufbaut und geschweige denn jemanden zulässt, der sich irgendwie in Position bringen könnte. Aber es kursieren immer wieder Namen, zum Beispiel von Ministerpräsident Michail Mishustin, der als einigermaßen gemäßigt gilt und mit 58 Jahren auch einiges jünger ist als Putin. Früher war sonst auch mal die Rede von Dmitri Medvedev, der für eine Amtszeit russischer Präsident war. Aber der ist inzwischen derart radikalisiert, dass ich das eigentlich für unwahrscheinlich halte. Und dann kursiert immer mal wieder auch noch ein dritter Name, das ist Nikolai Patruschew. Das ist auch ein sehr enger Vertrauter von Putin, ist aber auch fragwürdig. Der ist heute schon 72 Jahre alt.
Danke, Clara.
Sehr gerne.
Das war sie. Unsere aktuelle Folge zu den Wahlen in Russland, die in den nächsten Tagen stattfinden. Ich habe geschaut mit Clara Lipowski. Sie ist Auslandredaktorin mit Schwerpunkt Russland. Diese Folge von «Apropos» wird produziert von der Sarah Spreiter. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.